12, 11,
10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Hallo liebe Geladen-Fans, wir senden heute aus dem Weltall. Für Sie vielleicht ein unbedeutender Klick auf unsere Podcast-Episode. Für uns ein Riesending.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich zunächst einmal entschuldigen, wir haben lange nichts von uns hören lassen. Diese Stille hat heute ein Ende. Grüß dich, Daniel, aus dem Homeoffice. Kannst du mich hören?
Hallo Patrick.
Worum geht's heute?
Unser heutiger Gast ist Frau Linda Bolei. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und am Helmholtz-Institut in Ulm. Und ihr Forschungsschwerpunkt oder ihr Arbeitsfeld konkreter ist computergestützte Elektrochemie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Frau Bolei, wir möchten uns heute über Satellitenbatterien unterhalten. Vielen ist ja gar nicht bewusst, dass auch Batterien im Weltall zum Einsatz kommen, konkret an oder in Satelliten. Vielleicht mal als erste Frage, was ist der große Unterschied von Batterien im Weltall zu denen, die wir hier auf der Erde kennen?
Also ich würde sagen, der größte Unterschied sind natürlich die Temperaturen, denen die Batterien da ausgesetzt sind. Das sind einmal, können das sehr hohe Temperaturen sein, weiß nicht, weit über 100 Grad. Und dann aber auch sehr tiefe Temperaturen, was natürlich auch sehr problematisch ist, weit im Minusbereich. Speziell ist das dann für die Batterien vielleicht schwierig, wenn die flüssige Elektrolyte haben, die können dann einfrieren etc.
Und spielt die Radioaktivität da auch eine Rolle?
Ja, das ist interessanterweise gar nicht so ein großes Problem. Also klar, im All sind die einer höheren Radioaktivität ausgesetzt. Aber das kann man auch auf der Erde testen. Also werden Tests gemacht mit den Batterien. Und das scheint die Batterien nicht so sehr zu beeinflussen. Deswegen, ja, die Temperatur ist schon der größte Faktor.
Aha, und wie kann man diese Temperaturbedingungen dann auf die Batterie übertragen? Sind die dann speziell geschützt oder müssen wahrscheinlich gekühlt und erwärmt werden? Wie funktioniert das?
Die Batterien werden üblicherweise dann auf einer Temperatur gehalten. Das könnten zum Beispiel so 20 Grad sein. Und also wenn wir jetzt von Batterien in einem Satelliten zum Beispiel sprechen, sind die ja, je nachdem, auf welcher Seite von der Erde sie sich befinden, entweder der Sonne ausgesetzt oder im Schatten. Das heißt, sie haben einmal sehr hohe Umgebungstemperaturen und sehr niedrige. Das heißt, dann muss man sie einerseits aufwärmen. Das könnte man zum Beispiel machen durch die Verbraucher, die im Satelliten drin sind, die selber Wärme produzieren. Man könnte sich auch vorstellen, die in irgendeiner Form durch radioaktive Strahlung zu erwärmen. Und dann müssen sie ja natürlich auch gekühlt werden, wenn sie gerade in der Sonne ausgesetzt sind. Und das ist möglich durch passive Kühlung, indem einfach die Temperatur in den Weltraum abgestrahlt wird. Und da muss man dann, ja, ist wichtig, wie die Batterie im Satelliten verbaut ist.
Was sind denn die besonderen Anforderungen in der Raumfahrt an Batterien? Also beispielsweise hohe Energiedichte oder wie sieht das da genau aus?
Eine Bedingung könnte dann gerade mit den Temperaturen sein, dass sie sehr bei sehr tiefen Temperaturen auch funktionieren müssen. Was aber vermutlich die wichtigste Anforderung ist, dass sie sehr zuverlässig sein müssen. Weil man kann natürlich diese Batterie nicht auswechseln, wenn da mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Also sagen wir, weiß nicht, in einem Auto auf der Erde, wenn da eine Batterie doch nicht so funktioniert wie gedacht, dann ist sie ohne weiteres auszuwechseln. Aber wenn der Satellit mal oben ist, dann kommt man da natürlich nicht mehr dran. Und sollte das jetzt so sein, dass die Batterie, die verbaut ist, nicht funktioniert, kann es natürlich passieren, dass man die ganze Mission abblasen muss und dafür dann Millionenbeträge draufgehen. Also das ist schon sehr wichtig, dass sie wirklich so funktioniert wie vorher bestimmt.
Das war jetzt eine perfekte Überleitung zu Ihrem Forschungsthema ganz konkret. Was ist denn das Ziel Ihrer Forschung?
Also in meiner Forschung ist das Ziel, dass wir eben Vorhersagen treffen wollen, wie die Batterie sich über einen längeren Zeitraum verhalten wird. Das heißt, eine Batterie ist ja üblicherweise, finden darin irgendwelche Prozesse statt, die zur Alterung von der Batterie führen. Das heißt, die Kapazität wird geringer und so weiter. Und das wollen wir vorhersagen, wenn auf die Batterie in einer bestimmten Form eingesetzt wird oder je nachdem, wie die Mission das vorgibt, wie dann die Alterung von der Batterie sein wird, wie schnell sie altert. Der Satellit umkreist circa 15 Mal am Tag die Erde. Das ist auch durch die Höhe, auf der der Satellit fliegt, begründet. Er fliegt auf einem Low Earth Orbit. Und das heißt, 15 Mal am Tag ist der Satellit dann der Sonne und 15 Mal am Tag dem Schatten ausgesetzt. Dabei ist er dann circa 65 Minuten lang in der Sonne und 35 Minuten lang im Schatten. Und während er in der Sonne ist, werden die Batteriezellen dann über die Solarpaneelen geladen. Und in diesen 35 Minuten im Schatten werden die Batterien dann wieder entladen.
Okay, also diese Batterie ist im Vergleich zu zum Beispiel Elektrofahrzeugen auf der Erde dann deutlich mehr Stress ausgesetzt. Das sind ja quasi jede 100 Minuten oder jede 50 Minuten ein Wechsel vom Aufladen zum Entladen.
Einerseits ja, aber andererseits hat man vermutlich häufig beim Auto höhere Ströme einerseits und andererseits werden die Batterien dann auch nicht so tief entladen. Möglicherweise nur in einem Bereich von 20% werden sie hin und her zyklisiert, was dann wiederum besser für die Batterie ist, die weniger stark altern lässt.
Kommt denn da grundsätzlich andere Zellchemie zum Einsatz oder ist das grundsätzlich vergleichbar mit einer Batterie hier im Auto?
Ja, das sind ganz normale Lithium-Ionen-Batterien, würde ich mal sagen, die auch auf der Erde eingesetzt werden. Also von der Chemie nicht anders als das, was auch hier verwendet wird.
Und können Sie vielleicht mal ein bisschen erklären, was die Batterien da im Satelliten genau antreiben? Was sind das im Einzelnen für Anwendungen, wofür die dann genutzt wird?
Ja, also das kann ich ganz konkret beantworten für den Satelliten, an dessen Batterien ich forsche. In meinem Forschungsprojekt geht es um einen Satelliten, der von der japanischen Raumfahrtbehörde, vom JAXA, betrieben wird und auch von denen entwickelt wurde und so weiter. Dieser Satellit, der wurde 2005 in die Erdumlaufbahn geschossen und seither umkreist er die Erde. So, und 2005 war das bei Satelliten noch nicht so üblich, dass Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Das heißt, es war zu der Zeit eine recht neue Technologie. Und das ist einer der Forschungsaspekte von diesem Satelliten. Aber ein anderer Forschungsaspekt waren dann auch noch die Polarlichter. Das heißt, an Bord von diesem Satellit ist eine Kamera, die die Polarlichter aufzeichnet. Und das ist so der Hauptverbraucher in diesem Satelliten.
Vielleicht beschreiben Sie diesen konkreten japanischen Satelliten noch einmal. Wie stark, wie viel Kapazität hat diese Batterie von dem Satelliten? Wie groß ist der eigentlich?
Also dieser Satellit, der Satellit Reimei, das ist ein kleiner Satellit. Der ist, wiegt gerade mal 70 Kilo, ist circa 70 mal 60 mal 60 Zentimeter groß. Und verbaut in dem Satelliten sind zwei Batterien mit einer Kapazität pro Batterie von circa 20 Amperestunden.
20 Amperestunden, das ist ungefähr eine gute Powerbank, eine größere Powerbank.
Ja, genau so ungefähr. Bevor diese Batterien eingesetzt werden können in den Satelliten, dann im Weltall, müssen eine ganze Reihe von Tests gemacht werden. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen von den Bedingungen, denen die Batterien ausgesetzt sind, gerade Radioaktivität und die Temperaturen. Das wird natürlich alles erstmal auf der Erde getestet, ob die Batterien dem standhalten. Dann werden Tests unter Vakuum gemacht, weil die Batterie dann natürlich auch im Vakuum ist, wenn sie dann im All ist. Was auch noch sehr wichtig ist, und zwar beim Raketenstart, ist die Batterie sehr hohen Erschütterungen ausgesetzt. Das muss dann auch getestet werden. Das heißt, da gibt es dann so Rüttelvorrichtungen, wo die Batterie eingesetzt wird. Das muss sie gut überstehen. Und dann aber natürlich muss einfach getestet werden, dass die Batterie über die gesamte Zeit der Mission gut funktioniert ist. Sagen wir mal, eine Mission ist für 2 Jahre angesetzt. Das heißt, dann muss die Batterie 2 Jahre lang zyklisiert werden in der Form, wie sie dann auch in der Mission verwendet werden würde. Und ja, das ist der Zeitaufwand, der dann nötig ist, bevor die Batterie eingesetzt werden kann.
Was sind zum Beispiel so die Erfahrungswerte jetzt für den japanischen Satelliten? Wie viel Kapazität ist da jetzt nach 15 Jahren abrufbar?
Nach 10 Jahren ist noch circa 50% der Kapazität übrig von diesem Satelliten. Wobei bei der Batterie jetzt nicht entscheidend war, wie der Kapazitätsverlust ist, sondern deren entscheidendes Kriterium war, welche Spannung nach dem Entladen die Batterie noch hat. Und da wurde eine untere Marke festgesetzt, wie viel benötigt wird, so dass die Mission noch funktioniert. Und da ist die Batterie auch noch nach vielen Jahren drüber gewesen, obwohl die Mission auch nur für 1 bis 2 Jahre angesetzt war. Also da hat die Batterie das weit überdauert, was eigentlich gefordert war.
Das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann bei so Satelliten, ist, dass die Mission weitergehen soll, das Solarpanel funktioniert, die gesamte Bordelektronik funktioniert und nur die Batterie schlapp macht. Ist das denn mal passiert, beziehungsweise ist die Gefahr da hoch? Wenn Sie jetzt sagen 50%, würde ich denken, Mensch, das ist dann schon fast kritisch, oder?
Ja, genau. Aber wie gesagt, das war erst nach, ich denke, 10 Jahren. Und diese Mission war eben für eine wirklich kurze Zeit angesetzt. Und nach, ich denke, spätestens 6 Jahren oder sowas wurde die Mission auch geändert, beziehungsweise dieser Teil mit der Beobachtung der Polarlichter wurde dann beendet. Und dann wurde der Satellit aber weiterhin betrieben und die weiterhin als Forschungsprojekt sozusagen betrieben, einfach nur, um zu untersuchen, wie diese Batterie im Weltall weiter altert, weil das, wie gesagt, eben bis zu der Zeit sehr neu war und man nicht so viele Lithium-Ionen-Batterien hat, die schon seit so langer Zeit im Weltall sind. Und das ist jetzt so der Hauptfokus von diesem Forschungsprojekt.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass der Hauptgrund für Ihr Forschungsprojekt eigentlich ist, dass diese ganzen Tests, die auf der Erde stattfinden, damit die Batterien eben funktionieren im Weltall, dass die sehr, sehr lange dauern, da die Batterien alle diese Lade- und Entladezyklen durchlaufen müssen. Im Prinzip auch ja für die geplante Dauer, die sie dann im All sind. Das heißt, man kann sich vorstellen, das dauert dann mehrere Jahre, solche Tests. Und Sie wollen das beschleunigen. Können Sie das mal genau erklären, wie Sie das machen wollen?
Ganz genau. Also wir wollen das beschleunigen. Wir wollen, dass es nicht mehr nötig ist, so umfangreiche oder zeitaufwendige Tests vorher zu machen, sondern optimalerweise müsste man dann am Anfang der Mission nur noch ein paar Tests machen, die dann auch die Daten liefern, die ich für mein Modell brauche. Und damit würde dann das Modell eine Vorhersage machen, wie die Batterie altern wird, wie sie sich verhalten wird, über die gesamte Dauer der Mission. Das wäre auch insofern sehr hilfreich, dass dann neuere Batterietechnologie verwendet werden könnte, weil so müsste man ja sich immer auf alte Batterien berufen oder die verwenden, über die schon sehr viel Erfahrung vorhanden ist, beziehungsweise die eben über Jahre dann zyklisiert und getestet wurde. Und so, wenn man diese ganze Testphase verkürzen könnte, könnte man eben neuere Technologien in den Satelliten verwenden.
Jetzt haben Sie als Mathematikerin dieses Modell entwickelt. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was überhaupt ein Modell ist. Sie sagen jetzt gerade, Sie möchten damit Vorhersagen sogar treffen. Warum eigentlich ein Modell und was hat es damit auf sich?
Ja, also erstmal muss man sagen, das Modell habe ich nicht alleine entwickelt, sondern das ist ein bestehendes Modell, woran ich Teile weiterentwickelt habe. So, und was die Grundidee davon ist, ist, dass wir physikalische und chemische Gesetze verwenden, die beschreiben, was in dieser Batterie passiert. Und diese Gesetzmäßigkeiten stecken wir dann sozusagen in ein Modell. Dieses Modell schreibt dann eben, was genau da passiert, wie sich die Konzentrationen im Elektrolyten hin und her bewegen, wie der Ladezustand in den einzelnen Elektroden oder in den Elektrodenpartikeln ist. Und das ja über mehrere Zeitpunkte sozusagen oder wie sich das dann über die Zeit entwickelt. Und dieses Modell stecken wir dann in den Computer und machen Simulationen und der Computer spuckt dann eben aus, wie zum Beispiel der Spannungsverlauf von der Batterie sein wird, wenn man einen bestimmten Strom vorgibt und so weiter. Und das spiegelt dann eben das Verhalten von dieser Batterie wider.
Und das Ziel dieser Simulation ist sozusagen eine optimale Nutzung der Batterie oder den Bau selber zu optimieren?
In dem Fall wollen wir die Benutzung optimieren, wobei natürlich beides möglich ist. Also in unserer gesamten Arbeitsgruppe am HIU, wo verschiedene Modelle entwickelt werden zu auch verschiedenen Batterietypen, gibt es verschiedene Motivationen, wozu das gemacht wird. Aber eben in meinem Fall ist das Ziel einerseits ja die Nutzung der Batterie zu optimieren, aber andererseits auch eben einfach nur eine Vorhersage zu treffen, weil von der Mission ja unter Umständen einfach vorgegeben ist, wie die Batterie genutzt werden soll. Und das Modell könnte dann eben sagen, wie die Alterung von der Batterie sein wird, wie die Kapazität abnehmen wird. Wenn man nochmal was ändern möchte an der Mission, dann könnte sich eben der Stromverbrauch ändern und da möchte man dann auch eine Vorhersage treffen, ob die Batterie das mitmachen wird, wie sie unter den Bedingungen dann altern wird und ja.
Kommt sowas generell vor, dass man die Mission ändert und zum Beispiel eine Umlaufbahn überhaupt nochmal ändert? Geht das überhaupt? Ich dachte, man konnte an diesen Satelliten dann gar nicht mehr ran.
Also man kommt schon an den Satelliten ran. Der wird ja von der Erde aus ständig kontrolliert. Da besteht täglicher Kontakt, wo Daten abgerufen werden und dem Satelliten aber auch sozusagen gesagt wird, was er als nächstes machen soll. Und da wäre es unter Umständen schon möglich, auch nochmal was zu ändern.
Jetzt sind Sie Mathematikerin und entwickeln dieses Modell. Welche Schnittstellen haben Sie denn eigentlich zu anderen Naturwissenschaftlern?
In unserer Arbeitsgruppe arbeiten wir alle mit eben solchen Modellen und der Großteil unserer Arbeitsgruppe sind auch Physiker, die diese Modelle entwickeln. Aber wir machen das alle sehr theoretisch oder ja in der Theorie und arbeiten dann mit Experimentatoren zusammen, weil was wir natürlich brauchen, um unsere Modelle zu entwickeln, sind Daten zu den Batterien. Also zum Beispiel brauchen wir Parameter von den Batterien. Das könnte zum Beispiel sein, wie dick die Elektroden sind oder irgendwelche Parameter, die für den Elektrolyten spezifisch sind, die wir dann wiederum in unser Modell einbauen. Und andererseits brauchen wir insgesamt Experimente zu den Batterien, wie die Spannung verläuft, wie der Strom verläuft von so einer Batterie, um daran dann unsere Modelle anpassen zu können und immer vergleichen zu können, ob denn unser Modell auch das produziert, was in der Realität zu sehen ist.
Das heißt, Sie testen das auch ganz konkret, also Sie haben jetzt ein Modell entworfen und dann gehen Sie zu Experimentatoren und sagen, hier, guckt euch das Modell an, könnt ihr das mal irgendwie durchtesten, ob das jetzt auch wirklich funktioniert. Nicht, dass da irgendwelche falschen Voraussagen irgendwie bei rauskommen.
Also üblicherweise haben wir von den Experimentatoren schon die Daten. Und dann, wenn unser Modell zu einem bestimmten Schritt weit entwickelt ist, können wir eben den Output von dem Modell vergleichen mit den experimentellen Daten, um zu sehen, ob das Sinn ergibt, was wir uns da überlegt haben.
Aber Sie bekommen ja haben Sie vorhin gesagt, Ihre Daten jetzt auch immer noch im Prinzip von diesem japanischen Satelliten. Was sind das dann konkret für Daten?
Die Daten, die der Satellit liefert, sind die Spannung von den Batterien, der Strom und die Temperatur von den Batterien.
Frau Bohler, jetzt habe ich mal eine kleine provokante Frage. Ich stelle mir vor, dieser Satellit umkreist die Erde jeden Tag, jede Stunde und das über Jahre. Und Sie sagen, dass Sie ein Modell entwickeln. Mal Hand aufs Herz. Ich stelle mir vor, da oben herrscht kein Wetter. Der Satellit umkreist im Vakuum quasi tagtäglich die Erde. Im Grunde genommen die gleiche Sonneneinstrahlung jeden Tag. Das sind doch wahrscheinlich sehr, sehr beständige Daten, die sich eigentlich gar nicht so groß ändern. Also im Umkehrschluss, ist das Modell so kompliziert?
Dass die Bedingungen so konstant sind, das ist eigentlich eher vorteilhaft für uns, weil wir dann mehr aus den Daten ziehen können, beziehungsweise Prozesse besser identifizieren können, weil eben sehr oft das Gleiche passiert. Was in so einer Batterie passiert, ist ja schon sehr komplex. Die verschiedenen Prozesse, die darin stattfinden und vor allem, dass man das nicht so ohne weiteres beobachten kann. Also man kann, während die Batterie in Betrieb ist, nicht in die Batterie reinschauen. Wie ich eben sagte, man bekommt von dieser Batterie aus dem Satelliten nur diese wenigen Informationen, die Spannung, den Strom und die Temperatur. Aber man kann nicht konkret sagen, was in der Batterie passiert. Und das ist dann, sind verschiedene Prozesse, die unter verschiedenen Bedingungen stattfinden können. Und da ist bisher auch noch kein Modell vorhanden, was komplett alles abbilden kann, was in so einer Batterie passiert. Und da sind wir dann natürlich im Vorteil mit diesem speziellen Datensatz, der eben ohne große Störfaktoren aufgenommen wurde und wir dann eben diese einzelnen oder diese verschiedenen Prozesse daraus besser rauslesen können als bei vergleichbaren Zyklisierungen oder Daten von Batterien auf der Erde.
Vielleicht können Sie auch noch mal kurz sagen, wie lange hat es eigentlich gedauert? Das würde mich mal interessieren, weil es sich doch sehr komplex anhört. Und am Ende stehen dann so Algorithmen im Prinzip, die Sie dann eben einsetzen können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also das Modell selber, das geht schon zurück bis in die 90er Jahre. Da wurde angefangen, das zu entwickeln von einem Herrn namens John Newman. Und darauf basiert mehr oder weniger alle weitere Arbeit, also auch die verschiedenen Modelle, die wir in unserer Arbeitsgruppe verwenden, die basieren zum Teil auch auf diesem Modell, was damals schon angefangen wurde zu entwickeln. Das heißt, die Zeit ist relativ lang. Jeder von uns, das heißt, jeder Doktorand entwickelt dann eben an dem Modell weiter über die Dauer seiner Doktorarbeit.
Jetzt haben Sie schon gesagt, was das Ziel dieser Modellentwicklung ist, nämlich, dass Batterien, die im Einsatz sind, optimiert werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur für Satellitenhersteller oder Bauer interessant ist, sondern auch sonstige Industrieunternehmen weltweit auch von Interesse ist. Gibt es denn da Kooperationen, Projekte jetzt fernab von Satellitenbatterien?
Ja, definitiv. In unserer Arbeitsgruppe haben wir auch ein Simulations-Tool oder eine Software mitentwickelt oder weiterentwickelt, nennt sich BEST. Und da werden Prozesse in der Batterie in 3D simuliert. Und da gibt es verschiedene Kooperationen mit der Industrie, mit der Automobilindustrie und mit der chemischen Industrie, die da alle dran interessiert sind, eben dieses Simulationstool zu verwenden, um ihre Zellen zu optimieren.
Ja, Optimierung, ein super Stichwort. Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie in unserem Podcast, die immer heißt, dass Sie, Frau Bohley, unserem nächsten Gesprächsgast eine eigene Frage stellen dürfen. Und zwar ist das Dr. Jana Hofmann vom KIT zum Thema Batterieproduktion und Gigafactories. Frau Bohley, vielleicht haben Sie spontan eine Frage, die wir dann stellvertretend für Sie an Frau Dr. Hofmann weiterleiten dürfen.
Ja, ich hätte eine Frage an die Frau Hofmann als Frau in der Wissenschaft. Und zwar möchte ich gerne wissen, was für Sie wo der entscheidende Antrieb war oder auch die wichtigste Eigenschaft, die Sie vorangebracht hat in diesem Bereich der Wissenschaft, beziehungsweise was könnte Sie jungen Frauen oder jungen Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben, um diese zu motivieren, auch in der Wissenschaft voranzukommen?
Und mit diesen Worten bedanke ich mich bei Linda Bohley, unserem Gast für heute. Das war eine Folge von Geladen, der Batterie-Podcast. Sie können uns wie immer Kritik, Fragen oder Anregungen schicken, und zwar per E-Mail an daniel.messling@kit.edu oder an mich, patrick.rosen@kit.edu oder wie immer über Twitter. Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Bohley. Das war's für heute. Vielen Dank, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELESTE, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.